ARD. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
Mit Ann Kleinknecht. Die neue polizeiliche Kriminalstatistik sorgt für Wirbel. Und das, obwohl die Bundesinnenministerin sie erst morgen vorstellen wird. Zusammen mit dem Chef des BKA. Denn einige der wichtigsten Zahlen sind bereits durchgesickert. Und die haben zu einer Debatte über die Migrationspolitik geführt. Bevor gleich ein Kriminologe zu Wort kommt, fasst Michael Kraftschick die wichtigsten Daten und Reaktionen für unser Thema des Tages zusammen.
Die Zahl der Straftaten war im vergangenen Jahr so hoch wie seit 2016 nicht mehr. Sie stieg bundesweit um 5,5% auf fast 6 Millionen. Die Zahl der Tatverdächtigen ist auf knapp 2,25 Millionen gestiegen. Von diesen Verdächtigen besaßen laut der Statistik rund 923.000 keinen deutschen Pass. Das ist ein Plus von knapp 18% auf jetzt rund 41%. Der bayerische Innenminister Herrmann, CSU, ist der Ansicht, dass sich damit insbesondere die, Zitat, unkontrollierte Zuwanderung negativ auf die Sicherheitslage ausgewirkt hat. Aus Sicht von Herrmanns sächsischem Kollegen Schuster von der CDU wird durch die Zahlen deutlich, wie angespannt die Integrationsbedingungen hinsichtlich Unterbringung, Sprache und Arbeit seien. Es brauche dringend eine Migrationsobergrenze für Geflüchtete. FDP-Vizechef Kubicki findet vor allem den hohen Anteil an Ausländern bei der Gewaltkriminalität extrem alarmierend. Das zeige, dass wir wieder Kontrolle über die Zuwanderung erhalten müssen, so der Politiker. Aus Sicht von SPD-Innenexperte Hartmann ist hingegen klar, das Plus bei der Zahl nicht-deutscher Tatverdächtiger ist geringer als der Zuwachs der nicht-deutschen Zuwanderungen im vergangenen Jahr. Für die AfD-Bundestagsfraktion sagt der Innenpolitiker Hess, die so wörtlich illegale Massenmigration mache Deutschland immer unsicherer. Es brauche jetzt eine radikale Wende in der Migrationspolitik.
Die polizeiliche Kriminalstatistik wird ja jedes Jahr erhoben, aber immer wieder gibt es auch Kritik an ihr und daran, wie Politiker diese Statistik interpretieren. Carsten Kühntop hat darüber mit Tobias Singelnstein gesprochen. Er ist Kriminologe und Strafrechtler an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Herr Professor Dr. Singelnstein, rund 41% aller Tatverdächtigen in 2023 hatten keinen deutschen Pass. Heißt das, Ausländer sind krimineller als Deutsche?
Nein, das kann man so nicht sagen. Und diese Kategorie der Nichtdeutschen vernebelt aus meiner Sicht mehr, als dass sie erhellt, weil hinter dieser Kategorie verbergen sich ganz unterschiedliche Gruppen von Menschen. Das sind Touristen, genauso wie Geflüchtete. Es können aber auch Menschen sein, die schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben. Und wenn wir uns diese Gruppen etwas genauer angucken, dann sehen wir, dass es bei denen große Unterschiede gibt. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns das viel genauer angucken und uns auch die Besonderheiten dieser Gruppen angucken, was Alter und Geschlecht angeht und was die sozialen Lebensbedingungen angeht. Weil das sind die Faktoren, die unter Umständen dazu führen können, dass Menschen Straftaten begehen, aber nicht die Staatsangehörigkeit.
Gibt es denn Delikte, Straftatbestände, die nur ein Ausländer begehen kann?
Genau, es gibt im Aufenthaltsrecht auch bestimmte Tatbestände. Da gehört es sozusagen zur Voraussetzung, dass man nicht Deutscher ist. Und das sind also Delikte, die Deutsche gar nicht begehen können.
Welche sind das zum Beispiel?
Na, das sind Delikte, zum Beispiel illegale Einreise, illegaler Aufenthalt. Das sind so Tatbestände, Delikte, die Deutsche nicht begehen können. Und schon aus diesen Gründen sind Nicht-Deutsche dann in der Statistik entsprechend überrepräsentiert. Solche Delikte müsste man also eigentlich rausrechnen, wenn man Vergleiche anstellen wollen würde.
Wie lässt sich denn nun dennoch dieses Plus erklären? Es ist ja sehr deutlich. Was kann man aus wissenschaftlicher Sicht dazu sagen?
Das Plus selber ist erstmal gar nicht überraschend und es steht auch so in der Statistik drin. Es sind einfach mehr Nicht-Deutsche in Deutschland aufhältig gewesen im vergangenen Jahr. Und wo es mehr Menschen gibt, da gibt es natürlich auch einfach mehr Straftaten. Und dass deshalb der Anteil dort zugenommen hat, ist nicht überraschend. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sehen wir natürlich trotzdem, dass Nicht-Deutsche häufiger von der Polizei erfasst werden, als es von ihrem Bevölkerungsanteil eigentlich her erwartbar wäre. Und da muss man sich eben die Frage stellen, woher kommt es? Und wie gesagt, das hängt nicht mit der Staatsangehörigkeit zusammen, sondern mit der besonderen Zusammensetzung dieser Gruppe, also Alter, Geschlecht, soziale Lebenslage.
Der bayerische Innenminister Herrmann sagt, die unkontrollierte Zuwanderung wirke sich negativ auf die Sicherheitslage aus. Wenn man sich das so als Unbeteiligter, als Laie anschaut, kann man dem kaum widersprechen. Manch einer würde jetzt sagen, naja, wenn die Zahl der Tatverdächtigen ohne deutschen Pass so sehr gestiegen ist, dann kann doch die Antwort nur lauten, es braucht weniger Ausländer im Land.
Ich glaube, dass die Unterscheidung in Deutsche und Nichtdeutsche uns da gar nicht viel weiterhilft, weil mit der Logik könnte man ja auch sagen, es braucht generell weniger Menschen, weil da, wo es mehr Menschen gibt, gibt es eben auch mehr Straftaten. Auch wenn wir jetzt mehr Deutsche mit deutscher Staatsangehörigkeit hätten, würde der Anteil an Straftaten vermutlich steigen. Und ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, die Zahlen ein bisschen in einen längerfristigen Trend einzuordnen. Wir leben in Deutschland in einem der sichersten Länder der Erde. Das, was wir jetzt als Anstieg in der Statistik sehen, ist auf eine Art auch eine Korrektur der Entwicklung in den vergangenen Jahren. Ja, wir hatten die Corona-Pandemie, die hat für einen deutlichen Rückgang der erfassten Fälle in der polizeilichen Kriminalstatistik gesorgt. Und auch davor gab es schon einen Rückgang der erfassten Straftaten. Und jetzt geht es wieder ein Stück weit in die Höhe. Aus kriminologischer Sicht ist das erstmal keine besorgniserregende oder überraschende Entwicklung.
Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie es auch für interessant halten, wenn man in so einer Statistik darstellen würde, wie das soziale Umfeld eines Tatverdächtigen ist, anstatt dass wir nun primär darauf abheben, welche Staatsangehörigkeit ein Tatverdächtiger hat.
Genau, wenn wir uns wirklich dafür interessieren, warum Menschen Straftaten begehen, dann lohnt es sich eigentlich nicht, nach der Herkunft oder nach der Staatsangehörigkeit zu schauen, sondern nach den sozialen Lebenslagen, nach Alter und Geschlecht.
Warum wird diese Statistik grundsätzlich überhaupt erhoben? Warum ist sie auch für Sie als Kriminologe wichtig?
Man muss sich auch erst noch mal klar machen, dass das Ganze ja keine wirkliche Kriminalitätsmessung ist, sondern eigentlich eine polizeiliche Tätigkeitsstatistik. Ja, das heißt, da wird von der Polizei erfasst, wie viele Anzeigen, wie viele Verfahren sie in einem Jahr bearbeitet haben. Über das tatsächliche Kriminalitätsgeschehen lassen sich nur sehr grobe Schlussfolgerungen aus diesen Zahlen ziehen, weil erstens sind alle Fälle, die der Polizei nicht bekannt werden, das sogenannte Dunkelfeld, dort gar nicht enthalten. Zweitens wissen wir gar nicht, was die Justiz, was ein Gericht mit den Fällen macht, sondern das, was wir in der Statistik sehen, ist nur die polizeiliche Bewertung. Und drittens ist diese polizeiliche Bewertung sehr stark abhängig von der privaten Anzeigerstattung. Die allermeisten Fälle, die landen durch eine private Strafanzeige bei der Polizei. Und das ist einfach kein repräsentativer Ausschnitt dessen, was an Kriminalität wirklich in der Gesellschaft passiert.
Für wie sinnvoll halten Sie es, aus der polizeilichen Kriminalitätsstatistik politische Forderungen abzuleiten?
Aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, dass man damit sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Wir verwenden die Statistik in der Kriminologie, weil sie eine Statistik ist, die es schon sehr lange gibt, wo man also sich auch im Zeitverlauf Entwicklungen anschauen kann. Aber man muss sich eben immer klar machen, dass das nicht die Kriminalitätswirklichkeit ist, die wir da sehen, sondern nur ein sehr verzerrter Ausschnitt dessen. Und deshalb wäre ich sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend damit, große politische Forderungen an Veränderungen zu knüpfen, die sich von einem Jahr auf das andere Jahr ergeben.
Sagt der Frankfurter Kriminologe Singelnstein.
Ja, wir haben uns dann hier das Haus gekauft. Mir war das damals nicht bewusst, dass es so dermaßen teuer ist, ein Haus zu kaufen. Nicht das Haus selber, sondern das Haus zu kaufen. Und es ist alles wesentlich schwerer, als ich mir das gedacht hätte. Und ich glaube tatsächlich, dass viele da dann auch einen Rückzieher machen, weil sie merken so, um Gottes Willen, wer soll ich das denn wissen? Also eigentlich sollte man Finanzwesen, Architektur, Bauingenieur, alles Mögliche studiert haben. Und ich weiß nicht, ob man dann lockerflockig da durchkommt, ohne dass einem das Kopfzerbrechen bereitet.
Und irgendwie erzählt uns jede Bank und jeder Berater etwas anderes. Wir wollen das alles endlich mal verständlicher haben und klären alles Wichtige rund um den Immobilienkauf für euch. Und das unabhängig. Ich bin Antonia Mannweiler aus der ARD Finanzredaktion. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Burkhard Schnödewind liefern wir euch im Podcast Gold und Asche, Projekt Hauskauf, Schritt für Schritt die Infos, die euch sicher durch den Immobiliendschungel bringen. Gemeinsam mit Experten klären wir, für wen sich ein Immobilienkauf lohnt.
Das ist eine Milchmädchenrechnung. Einfach zu sagen, Miete ist rausgeschmissen zum Fenster, so einfach ist es nicht.
Was das Timing des Kaufs angeht.
Stark werden die Preise nicht mehr fallen, sondern ich fürchte, sie werden bald eher dann auch wieder anfangen zu steigen.
Was ihr alles bei einer Finanzierung beachten solltet.
Ich muss mir darüber im Klaren sein, wenn ich jetzt nicht Krösus heiße, dass ich nicht auf die Malediven in den Urlaub fahren kann. Also dass ich einfach sparen muss.
Ob der Mythos eigentlich stimmt, dass sich unsere Eltern und Großeltern noch mehr leisten konnten als wir heute?
Also wenn meine Schwiegereltern schon mal berichten, die mussten, glaube ich, in der Spitze 12% Zinsen zahlen. Das ist natürlich gewaltig.
Welche Zuschüsse ihr vom Staat bekommen könnt und wie viele Pflichten es gerade in Sachen energetische Sanierung gibt. Spoiler Alert, trotz hitziger Debatte im Moment ist es gar nicht mal so viel. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Und ihr könnt entspannter an das Projekt Eigene vier Wände rangehen. Das alles erfahrt ihr bei Gold und Asche, Projekt Hauskauf. Zu hören ab dem 21. Februar in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.